Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf heute über die Entwicklung von der beidseitigen Halsexploration zur gezielten Freilegung mit selektiver Entfernung der hyperaktiven Nebenschilddrüse sprechen. Durch die Weiterentwicklung der Lokalisationsdiagnostik und auch vom intraoperativen Parathormon kann man minimal invasiv operieren. Ich fange an, ein bisschen über den interoperatives Parathormon-Monitoring zu sprechen. Es war 1988 das erste Mal von Nussbaum und Al berichtet. Da das Parathormon eine Halbwertszeit von ca. 3 bis 5 Minuten hat, ist es möglich, bei der Operation Blutabnahmen zu machen und ca. 20 Minuten später dann das Ergebnis zu bekommen. Und somit kann man dann quasi die Entfernung von der erkrankten Drüse bestätigen und auch zeigen, dass keine weitere Drüsen erkrankt sind. Es gibt einige bekannte Kriterien, die weltweit verwendet werden. Wir im AKH benutzen das Vienna-Kriterium. Das zeigt, dass 10 Minuten Wert Post-Exzision mehr als 50% von Narkosewert sein sollte und dann ist der Patient somit geheilt. Es gibt aber auch Miami-Kriterium, das ist auch weltweit sehr häufig verwendet, ist ziemlich ähnlich, indem man sagt, quasi 50, also der Wert nach 10 Minuten soll 50% weniger sein als entweder der Baseline, also Prä-OP oder auch der Narkosewert sein. Dann gibt es noch Haller und Rom, aber die sind halt nicht so weit verbreitet wie die anderen zwei. Die Erfolgsrate von der IOPTH bei spontaner PAPT liegt zwischen 97% und 99% in der Literatur. Ich habe hier eine Meta-Analyse gefunden, 2023 publiziert, wo sie gezeigt haben, dass die Verwendung von IOPTH höhere Heilungsraten geführt haben. Wenn man kein IOPTH verwendet hat, sind zwar geringere Konversationen zur beidseitigen Halsexplorationen, aber eigentlich eine niedrige Heilungsrate, weil die Patienten persistiert haben und mussten dann erneut operiert werden. Es gab bei Patienten, die eine IOPTH bekommen haben, zwar längere Operationszeiten, aber diese Zeit hat keine signifikante statistische Signifikanz erreicht. Somit ist es auch okay, wenn man das dann verwendet. Ich und unsere Arbeitsgruppe hat auch 2024 eine Publikation gehabt, wo wir ein Patientengut angeschaut haben von 198 Patienten, wo wir eine Heilungsrate von fast 99% zeigen konnten. Und wir haben dann quasi eine fiktive Nicht-IOPTH-Gruppe genommen. Das waren zwar 13 Patienten, die nach der Entfernung von der ersten Nebenschilddrüse nicht adäquat gesunken haben nach 10 Minuten und wir haben dann weiter exploriert. Und wir haben dann geschaut, wenn bei dieser Gruppe kein IOPTH verwendet worden ist, was dann passiert wäre. Und man sieht, dass es zu einer statistisch signifikanten geringeren Heilungsraten gibt von 92% und auch eine signifikant höhere Persistenzrate von 7,5%. Von den Leitlinien her, es gibt die Leitlinien von der Chirurgische Arbeitsgemeinschaft für Endokrinologie in Deutschland. Und sie sagen, dass die IOPTH bei fokussierten und auch bei bilateralen Eingriffen verwendet werden soll, um Mehrdrüsenerkrankungen auszuschließen. Und bei der American Association of Endocrine Surgeons empfehlen sie auch die Verwendung von IOPTH bei fokussierten Eingriffen mit lokalisierter Erkrankung. Dann jetzt ein bisschen zur Lokalisationsdiagnostik. Am häufigsten verwendet wird ein Halsultraschall und ein Technetium-Systemibi-Zintigraphie oder MIBI-SPECT-CT, alternativ Methionin-PET-CT oder Cholin-PET-CT, Computertomographie oder 4D-CT und Magnetresonanz-Tomographie. Ich und unsere Arbeitsgruppe haben auch vor ein paar Jahren eben ein bisschen die Lokalisationsdiagnostik im Rahmen von den Operationen in den deutschsprachigen Raum analysiert. Und wie man sieht, in Österreich hat die MIBI-Zintigraphie eine Sensitivität von ca. 78%, Ultraschall 74%, CT knapp 70% und PET-CT überragend 95%. Und wenn man eben die Literatur anschaut, wir liegen da ganz gut, also von der MIBI-Zintigraphie zwischen 72% und 78%, im Ultraschall 74% und 81,7%, CT zwischen 46% und 87% und PET-CT wirklich überragend fast 94% bis 97%. Auch hier habe ich die Leitlinien ausgesucht, also in den deutschsprachigen Raum die CRK-Leitlinien wieder noch einmal, als auch die European Association for Nuclear Medicine-Leitlinien, haben beide gesagt, also MIBI-SPECT-CT und Ultraschall sind natürlich First-Line-Diagnostik, Meistens Cholin-PCT wird dann nach negativen Untersuchungen bzw. bei nicht eindeutigen Befunden vom CT oder MIBI-Zintigraphie eingesetzt, ein sogenannter One-Stop-Shop-Technik. Die INM-Guidelines haben auch interessanterweise PET-CT und MIBI-Zintigraphie verglichen und sie haben dann halt gezeigt, dass eine PET-CT natürlicherweise eine höhere Auflösung und Sensitivität hat, aber dass es auch eine geringere Strahlungsbelastung hat und das gesamte Bildgebungsverfahren ist viel kürzer als bei einer MIBI-Zintigraphie, hat jedoch höhere Kosten und ist natürlich nicht überall verfügbar. Jetzt zu Operationsverfahren. Was gibt es überhaupt für minimalinvasive Paratoidektomien? Also weltweit gibt es eigentlich drei Gruppen. Es gibt die gezielte Paratoidektomie oder die offene minimalinvasive Paratoidektomie, sogenannte OMIPs. Dann gibt es die endoskopische Paratoidektomien und die roboterassistierte Paratoidektomie. OMIP wurde 2002 von Udelsmann zuerst beschrieben. Die Definition ist eine minimale Exzession des Adenoms ohne Entfernung nicht pathologischer Nebenschilddrüsen. Und das ist über einen Schnitt von 2,5 bis 3 cm. In 2009 bestätigte sogar die Europäische Gesellschaft für Endokrinologie, dass die minimalinvasive Paratoidektomie unter Einhaltung der Indikatoren und Kontraindikationen ein sicheres und zuverlässiges Verfahren ist. In der Literatur, wenn man anschaut, was OMIP versus beidseitige Neck Exploration, was gibt es für Vorteile und Nachteile? Also in viele Literaturen hat sich gezeigt, dass der OMIP ähnliche effektive Behandlungsraten gibt mit niedrigeren Rezidivraten. Es ist natürlich ein weniger invasive Eingriffe mit kleineren Wunden. Die Operationsdauer ist natürlich kürzer, aber auch der Spitalsaufenthalt ist kürzer. Deswegen sind insgesamt geringere Krankenhauskosten. Die Patienten haben eine schnellere Genesung und eine höhere kosmetische Zufriedenheit und es gibt ein geringes Risiko für Komplikationen, wie zum Beispiel vom Nervus laryngeus recurrens, Nachblutungen oder postoperativer Hypokalzämie. Endoskopische Paratoidektomien, wovon reden wir, was gibt es da überhaupt? Also es gibt vier verschiedene endoskopische Verfahren, die regelmäßig benutzt werden. Ich werde noch ein paar Fotos dazu zeigen. Es gibt die transaxiale robotische assistierte Zugang, es gibt die bilaterale axilläre, mammilläre Zugang, dann gibt es den retroaurikulären, wird aber nicht mehr wirklich häufig verwendet, und den transoralen Zugang. Hier sehen wir den transoralen Zugang, da macht man 3 Schnitte zwischen Unterlippe und Unterkiefer, man setzt 3 Tokare ein, in der Mitte ist die Kamera und man hat dann 2 Arbeitskanäle und man kann dann halt sehr gezielt von oben nach unten auf die Schilddrüse oder Nebenschilddrüse kommen. Bei diesem Verfahren ist in der Literatur beschrieben, eher für unteren, also vergrößerte untere Nebenschilddrüsen zu verwenden, einfach von der Lokalisation her. Und was halt wichtig ist, ist, dass der Patient kein prominentes Kinn hat, weil für die Bergung man eben über diesen Kinn die Nebenschilddrüse rausnehmen muss. Ist jetzt nicht so wichtig für Nebenschilddrüsen, aber eher für Schilddrüsen und halt große Knoten. Es ist nur für bestimmten Patienten sinnvoll möglich, es ist traumatisch, eventuell Schwierigkeiten mit Präparatebergung, habe ich gesagt. Eine intraoperative Neumomonitoring ist schwierig und eine Hand fehlt eigentlich. Bei einer normalen offenen OP hat man 2 Assistenten und da ist es halt gut zum Operieren. Ist gut, aber es ist auch ein Zwischenschritt. Wir haben dann 2011 von Tolli wurde das erste Mal die roboterassistierte Paratoidektomie durchgeführt durch eine infraklavikuläre Inzision mit dem Da Vinci-Roboter. Es gibt verschiedene Zugänge. Am häufigsten ist der transaxilläre Zugang. Man sieht hier den Chang-Retraktor, das hält das Ganze offen auf und man sieht dann halt die 4 Arbeitsarme vom Roboter. Dann gibt es noch den BABA, so den bilateralen Axillary Breast Approach. Wird in Asien jetzt sehr, sehr häufig verwendet. Bei diesem Verfahren, im Gegensatz zur transaxillären, also beim transaxillären, ist es eher für eine Seite zu denken. Wenn der Patient aber Multigland-Disease hat, dann ist es halt schwierig, auf der anderen Seite zu kommen, einfach von diesem Wege her. Da ist die Barber dann natürlich schon ein bisschen geschickter und man kann ganz leicht auf beide Seiten dann operieren. Und wie man sieht, ist die Auflösung einfach toll und man kann das dann sehr gut entfernen. Es gibt aber bei der BABA halt nicht viel, bis jetzt eigentlich nur eine retrospektive Studie über die Nebenschilddrüsen. Es wird sehr viel im Schilddrüsenbereich, aber halt wenig von den Nebenschilddrüsen. Dann gibt es noch den Single Port, das ist jetzt auch in der Zukunft. Ist genau, also man hat da von beiden Seiten auch einen guten Zugang, wird aber derzeit auch nur für die Schilddrüsenoperationen eingesetzt. Das wollte ich eigentlich nicht. Schlussfolgerung, also IOPTH und Lokalisationsdiagnostik ist für alle OP-Methoden entscheidend. Die neueren OP-Techniken sollten sinnvoll eingesetzt werden. Eine Patientenauswahl ist sehr wichtig, zum Beispiel mit dem Kinn. Und die Zukunft liegt sicher in der Robotik, jetzt nicht in wahrscheinlich den nächsten 10, 15 Jahren, aber wahrscheinlich schon in den nächsten 15 und so weiter Jahren wird Robotik sicher sehr, sehr hoch im Rennen sein. Vielen Dank.
Vielen Dank für den schönen Vortrag. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Ich beginne mal mit einer Frage. Früher wurde auch der selektive Halsvenenkatheter in der Lokalisationsdiagnostik teilweise gemacht. Ist das völlig abgelöst worden durch die modernen nuklearmedizinischen Verfahren oder hat es in den Guidelines noch eine gewisse Bedeutung?
Nein, eigentlich gar nicht. Also mit der Lokalisationsdiagnostik, vor allem vom PET-CT, da hat man die super Auflösung und vor allem bei Mehrdrüsenerkrankungen ist das sehr gut einsetzbar.
Wie oft muss man eigentlich konvertieren von dem Minimalinvasiven auf eine offene?
Also bei unserer Kohorte waren das 13 Patienten, also 6,5% haben wir dann konvertiert, weil es zu Mehrdrüsenerkrankungen gekommen ist.
Gerhard Prager.
Kommentar, kurzes Kommentar zu den ganzen Vorträgen. Also wirklich Gratulation, war wirklich toll. Und was mir am meisten gefallen hat, und ich glaube, das muss man betonen, es ist eine Lokalisationsdiagnostik und keine primäre Diagnostik, die nuklearmedizinischen Verfahren. Wir kriegen leider sehr, sehr viele Zuweisungen von auswärts, wo es um eine Lokalisationsdiagnostik gebeten wird und da ist lediglich ein erhöhtes Parathormon bekannt und sonst nichts. Und ich glaube, das wurde sehr schön gezeigt bis jetzt und ich möchte es nochmal betonen, dass wirklich die nuklearmedizinischen Verfahren rein präoperativ einzusetzen sind, bitte. Das noch einmal und danke an die Vortragenden.
Vielen Dank für den wichtigen Hinweis und die Betonung darauf. Professor Prager.
Sollte man nicht bei 95% Detektionsrate? Ja.
Nachdem das PET-CT 95% hat und alle anderen Verfahren mindestens 15% weniger und selbst wenn es ein bisschen teurer ist, alleine was du dir an Folgeoperationen ersparst, muss man eigentlich sagen, ist das der Goldstandard.
Ja, also bei uns wird das langsam zur Goldstandard werden. Bei den anderen Häusern, wo es halt nicht möglich ist, ist es halt schwierig.
Also das muss man schon etwas hinterfragen. Ich meine, es ist die beste Methode, überhaupt keine Frage. Aber wenn ein MIBI positiv ist, dann zählt das genauso. Und wenn ein MIBI negativ ist, dann machen wir heute auch schon dieses PET-CT. Das heißt, der positive MIBI reicht uns eigentlich aus, wenn der Ultraschall auch positiv ist. Das stimmt dann auch zu 98%. Also dann erreicht es die gleichen Zahlen wie der Colin-PET-CT. Der Colin-PET-CT ist sehr gut im Rezidiveingriff und sehr gut beim negativen MIBI. Er ist natürlich immer sehr gut, aber er ist einfach nicht überall verfügbar und teuer.
Okay, weitere Fragen? Dann bedanken wir uns recht herzlich.